Deutschlandfunk. Eine Welt.
Heute mit Andreas Noll im Studio. Herzlich willkommen. Schlachtfeld Sahel-Region. Wir berichten gleich über militärische Rückschläge des Kreml in Mali, blicken auf das wachsende Engagement Deutschlands im Indopazifik, erklären die Abwanderung von chinesischen Großstädtern in die Provinz und sitzen in Nairobi im Stau. Dort sind die Kreisverkehre ein Eldorado für Geschäftemacher und die Hölle auf Erden für viele Autofahrer. Als die Separatisten im Norden Malis vor 12 Jahren eine Stadt nach der anderen erobert haben, konnte sich die malische Regierung erst in buchstäblich letzter Minute retten, weil Frankreich Soldaten in den Kampf nach Westafrika geschickt hat. Später folgten die Bundeswehr und andere westliche Staaten, das Ziel unter UN-Führung Mali zu stabilisieren. Doch nach einem Militärputsch hat die Junta die westlichen Truppen aus dem Land geworfen. Ihr neuer Sicherheitspartner ist der Kreml, Kämpfer der ehemaligen Wagner-Truppe, die sich jetzt Afrika-Korps nennt. Vor wenigen Tagen erlebte dieses Afrika-Korps im Norden Malis ein militärisches Debakel. Aus Sicht der Junta soll die Ukraine Separatisten bei ihrem Angriff auf das Afrika-Korps unterstützt haben. Mali, aber auch der Nachbarstadt Niger haben die diplomatischen Beziehungen zu Kiew mittlerweile abgebrochen. Unabhängige Beweise für ein ukrainisches Engagement gibt es aber nicht. Westafrika-Korrespondentin Dunja Sadaki über die russischen Rückschläge in Mali.
Ende Juli 2024 im Ort Tinsauten, ein Ort im Norden Malis nahe der algerischen Grenze. Zwischen dem 24. und 27. Juli kommt es zu Kämpfen zwischen der malischen Armee und russischen Söldnern auf der einen und Tuareg-Separatisten auf der anderen Seite. Die Bilanz: 84 tote russische Söldner, 47 Opfer unter den malischen Regierungssoldaten. Weitere Gefangene, Fahrzeuge und Waffen werden beschlagnahmt. Das vermelden die separatistischen Tuareg. Die malische Armee räumt später ein, dass sie eine große Anzahl von Toten zu beklagen hat. Verbündete Tuareg-Gruppen im Norden kämpfen unter dem Namen Strategischer Rahmen zur Verteidigung des Volkes von Azawad, kurz CSPDPA, für Unabhängigkeit. Die Tuareg-Gruppierung habe Zivilisten vor den russischen Söldnern schützen wollen, sagt der Sprecher der CSPDPA, Mohamed El-Moulud Ramadan, im ARD-Interview.
Là où ils partent dans les villages, dans les hameaux, toutes les populations qu'ils trouvent.
Egal, wo sie hingehen, in den Dörfern massakrieren sie alle, die sie dort finden. Die Zivilbevölkerung, die Alten, die Frauen und die Kinder. Sie haben Hunderte in der Region getötet. Sie haben Tiere getötet, die Infrastruktur zerstört. Es gab wirklich schwere Massaker. Es gab eine Reihe von ethnischen Säuberungen, die von diesen Söldnern begangen wurden, mit der Anweisung der Junta von Bamako. Nachdem Malis Militärjunta im vergangenen Jahr internationale Militärbündnisse wie die UN-Stabilisierungsmission MINUSMA nach und nach aus dem Land geschmissen hatte, versucht Malis Armee nun seit Monaten mit Unterstützung von russischen Söldnern, Kontrolle über das umstrittene Staatsgebiet im Norden von Terrormilizen und Separatisten zurückzuerobern. Dabei nahmen sie auch Tuareg-Hochburgen wie die Stadt Kidal ein. Für die Tuareg-Gruppen ein Bruch des jahrelangen zerbrechlichen Friedensabkommens und eine Provokation. In Orten wie Kidal rechnen die Anwohner jetzt mit dem Schlimmsten, sagt Händler Hamidou Aboubakar aus Kidal. Auch dort wirft die Bevölkerung den russischen Söldnern Menschenrechtsverletzungen vor. Wir haben kein Vertrauen in sie. Sie sind Barbaren. Die russischen Streitkräfte patrouillieren alleine, ohne die Armee. Sie machen, was sie wollen. Sie haben einfach so ein paar Leute hingerichtet, die unschuldig waren. Wir sind keine Dschihadisten. Wir sind Malier. Es ist schwierig, einen Dialog mit ihnen zu führen. Sie sprechen unsere Sprache nicht. Ich sehe, dass sich hier eine neue Rebellion ankündigt. Wir haben heute wirklich Angst in Kidal. Einige sind dabei, wegzugehen. Doch was bedeutet der Angriff auf die russischen Söldner im Juli? Schwindet ihr Einfluss? Immerhin war der Zusammenstoß Ende Juli die größte Niederlage für die russische Söldnertruppe auf dem afrikanischen Kontinent. sagt Sicherheitsanalyst André Lebovic vom niederländischen Think Tank und Konfliktforschungsinstitut Klingendale.
Et aussi, ça a montré pour beaucoup de Maliens et beaucoup de gens au Sahel.
In der Tat zerschlägt es für viele Menschen in Mali und im Sahel den Mythos einer vermeintlichen Unbesiegbarkeit der russischen Streitkräfte. Denn tatsächlich hatten sie über die Jahre hinweg einen Ruf, zu Recht oder Unrecht, unschlagbar zu sein, sehr gefährlich und sehr fähig, in Operationen gegen Terroristen zu kämpfen. In diesem Fall denke ich, dass es noch zu früh ist, um zu sagen, was passieren wird. Ich glaube aber nicht, dass die Russen im Moment zum Beispiel ihre Streitkräfte abziehen, weil es mehrere strategische, geopolitische und wirtschaftliche Gründe für ihre Präsenz im Sahel gibt. Eine Lösung für Malis Sicherheitsproblem sind die russischen Söldner aber auch nicht, urteilt der malische Sicherheitsanalyst Ousmane Bamedio aus der Hauptstadt Bamako. Die Krisen im Sahel seien nicht militärisch zu lösen. Der Frieden kann nur durch Dialog, Konsens und Verständigung erreicht werden. Der Frieden wird über Männer gehen, die an Tischen diskutieren, wo jeder Zugeständnisse machen und Opfer bringen wird. Der militärische Weg kann zwar lange dauern, aber wird uns kaum ans Ziel bringen. Denn seit 1963 befindet sich Mali in diesem Krieg gegen die Separatisten. Und mehrmals wurde es nur mit kleinen politischen Etappen gelöst. Ich denke, wir brauchen eine letzte, eine endgültige politische Lösung mit echten Veränderungen. An Einfluss hat die russische Präsenz mit dem Verlust im Juli wohl nicht verloren. Russland liefert auch weiter Waffen und Militärs in Form von Söldnern für die Putschisten, um gegen Terrormilizen und Separatisten im Sahel vorzugehen. Im Gegenzug gibt es Geld und Ressourcen, die Russland angesichts seines Krieges in Europa und der Sanktionen nur zu gut gebrauchen kann. Sicherheitsexperten sind sich dennoch einig, dass sich auch mit dem verstärkten russischen Einfluss in Form der russischen Söldner die Sicherheitslage in Sahelstaaten wie Mali nicht verbessert hat.
Die Sicherheitspartnerschaft zwischen Mali und dem Kreml hat das Land bislang nicht stabilisieren können. Der Beitrag war das von unserer Korrespondentin Dunja Sadaki. Ein Symbol für eine geostrategische Zeitenwende sollte sie sein, die Reise des deutschen Verteidigungsministers Boris Pistorius in die Indo-Pazifik-Region vergangene Woche. Jahrzehntelang dominierte die Wirtschaft und der Handel mit China die deutsche Asienpolitik. Nun gewinnen sicherheitspolitische Aspekte an Bedeutung. Boris Pistorius.
Wir wissen um den Wert der Freiheit der Meere, der Freiheit der Navigation und eben die internationale regelbasierte Ordnung. Das muss und will aber auch verteidigt werden. Und vor allen Dingen geht es um Solidarität mit all denjenigen, die das tun.
90% des weltweiten Handels finden auf dem Seeweg statt, ein Großteil davon über den Indo-Pazifik. Deutschland will sich nun als Player in der Region dauerhaft etablieren, seinen Einfluss vergrößern. Steffen Wurzel aus unserem Hauptstadtstudio hat den Verteidigungsminister auf der Reise begleitet. Ihn habe ich vor dieser Sendung gefragt, was Deutschland konkret militärisch leisten kann.
Also zunächst mal die Bundeswehr und das Verteidigungsministerium, die wollen zunächst einmal zeigen, dass sie aktiv dabei sein können im Asien-Pazifik-Raum. Also wenn wir uns die Militärmanöver der vergangenen Wochen anschauen, von Alaska bis Indien, von Australien bis Hawaii, so könnte man das geografisch umreißen. Also erstmal Präsenz zeigen und verdeutlichen, wir meinen es ernst. Tatsächlich war und ist Deutschland in den vergangenen Wochen im Asien-Pazifik-Raum, im Indo-Pazifik, wie man auch sagt, so aktiv wie noch nie. Die Bundeswehr hat eben mitgemacht bei Übungen in Alaska, in Australien, in Japan, in und vor Hawaii, jetzt in den nächsten Tagen in Indien. Das sind zum Teil deutsche Marineschiffe, das sind aber auch Eurofighter-Jets und auch A400M-Transport- und Tankflugzeuge der deutschen Luftwaffe. Das reicht hin bis zu einer Durchfahrt von zwei deutschen Marineschiffen durch durchs südchinesische Meer in den nächsten Wochen und Monaten. Und dann kommen eben noch so Dinge dazu wie das militärpolitische Abkommen, das die Bundesregierung angekündigt hat mit den Philippinen. Und Deutschland wird sich künftig beteiligen an der UN-Mission, die den Waffenstillstand zwischen Süd- und Nordkorea überwacht. Beides zeigt aber, es geht hier nicht nur darum, Soldaten der Luftwaffe und der Marine trainieren zu lassen und mitmachen zu lassen bei internationalen oder bilateralen Übungen, sondern es geht eben auch um das Neudeutsch-Commitment, wirklich zu sagen, okay, wir wollen uns langfristig in dieser Region engagieren.
Sie haben jetzt gerade das südchinesische Meer schon mal erwähnt. Es ist ja so, dass die US Navy dort regelmäßig patrouilliert in der Nähe umstrittener Inseln als Signal an China, an Peking, dass es das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen eben respektieren muss. Auch die Briten haben das in der Vergangenheit immer wieder gemacht. Wäre Deutschland zu einer regelmäßigen Präsenz in der Region überhaupt in der Lage?
Also ich glaube nicht, dass das überhaupt zur Debatte steht. Und nein, dazu wäre Deutschland wahrscheinlich nicht in der Lage. Man kann das nicht vergleichen. Die USA, die sehen sich ja seit jeher als globale Seemacht. Deutschland kann sich das nicht nur nicht, sondern will sich das auch gar nicht leisten. Anders als etwa zum Beispiel Frankreich hat Deutschland ja auch keine Überseedepartements im Asien-Pazifik-Raum. Aber interessant ist eben schon zu beobachten, dass Verteidigungsminister Boris Pistorius bei seiner Reise in die Region vergangene Woche immer wieder deutlich gemacht hat, wir sind hier, das hat er sogar wortwörtlich so gesagt. Wir, Deutschland, wollen hier aktiv sein mit den Mitteln, die wir eben zur Verfügung haben. Und wir wollen uns nicht kleiner machen, als wir sind. Deswegen also etwa diese demonstrative Fahrt der deutschen Fregatte Baden-Württemberg durchs südchinesische Meer gemeinsam mit dem Versorgungsschiff. Jetzt im Spätsommer steht das an. Und selbst eine Fahrt durch die Taiwanstraße dieses Schiffs oder dieser beiden Schiffe schließen ja Boris Pistorius von der SPD und Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen ausdrücklich nicht aus. Man fährt also im Falle des südchinesischen Meeres durch ein internationales Gewässer, das aber von China in weiten Teilen beansprucht wird. Und würde es auch durch die Straße von Taiwan gehen, dann wäre das ja sogar doppelt so sensibel aus Sicht der Chinesen. Also die Bundesregierung tut hier etwas, was sie unter den Regierungen von Angela Merkel, CDU, eigentlich nie getan hat, nämlich demonstrativ zu sagen, okay, wir nehmen zur Kenntnis, dass die chinesische Staatsführung sich darüber ärgert, sich darüber beschwert, aber wir machen es trotzdem, weil wir es im europäischen und im internationalen Maßstab für rechtmäßig und richtig halten. Die Einhaltung der regelbasierten Ordnung solle damit demonstriert werden. Das hat Verteidigungsminister Boris Pistorius in den vergangenen Wochen immer wieder und wieder betont und er greift damit im Grunde was auf, was ja auch viele andere europäische Länder und auch Australien und auch Länder wie Kanada, die USA immer wieder betonen.
In die Ära der Kanzlerin fällt ja auch der Rücktritt des deutschen Bundespräsidenten Horst Köhler vor genau 14 Jahren. Und der hing unter anderem mit einer Äußerung von ihm zusammen, dass die Bundeswehr auch zur, Zitat, Verhinderung regionaler Instabilität und dem Schutz freier Handelswege eingesetzt werden könne. Ist das mittlerweile, wenn wir jetzt heute schauen, 14 Jahre später, ist das mittlerweile Common Sense in Berlin, dass die Bundeswehr auch militärisch im Indopazifik eingreifen können muss?
Ganz klar, eingreifen militärisch im Indopazifik, das ist formulierungsmäßig mindestens zwei Nummern zu groß. Aber tatsächlich hat Boris Pistorius mir vergangene Woche gesagt, Horst Köhler hatte recht. Und damit steht er natürlich nicht alleine. Deutschland hat ein Sicherheitsinteresse an freien Handelswegen, heißt es in Berlin immer wieder. Übrigens sagen das auch weite Teile, nicht nur aus dem Dunstkreis von Boris Pistorius und der SPD, sondern auch weite Teile der Grünen und auch der FDP und natürlich auch der CDU-CSU. Insofern erleben wir hier etwas Interessantes. Es gibt diesen weitgehend parteiübergreifenden Konsens darüber, dass Deutschland international militärisch mehr Flagge zeigen sollte, auch und gerade im Indopazifik. Und weil das eben weitgehend Konsens ist, hört man kaum Kritik daran. Das ist interessant, weil ja eigentlich es doch ein bisschen verwunderlich ist, man kann und sollte ja ohne weiteres nachfragen, welches Interesse hat Deutschland eigentlich konkret im Indopazifik am, im wahrsten Sinne des Wortes, anderen Ende der Welt. Also wenn man Boris Pistorius diese Frage stellt, dann verweist er immer wieder darauf, dass eben aus seiner Sicht sicherheitspolitisch ganz viel zusammenhängt auf der Welt. Er hat immer wieder die Beispiele genannt, wenn Nordkorea an Russland Waffen und Munition liefert, dann hat das natürlich auch Auswirkungen auf den Krieg in der Ukraine und damit auf uns in Mitteleuropa. Und wenn zum Beispiel die chinesische Staats- und Parteiführung die Philippinen militärisch einschüchtert im südchinesischen Meer, dann hat das wiederum Auswirkungen auf die Handelswege und damit eben auch auf uns. Und so schließt sich dann der Kreis.
Schauen wir jetzt mal auf die entsprechenden Länder in der Region, wie die auf dieses verstärkte Engagement reagieren. Im vergangenen Jahrzehnt sind die Rüstungsausgaben in dieser Indo-Pazifik-Region um 50% gestiegen, in China sogar um mehr als 80%. In Deutschland wiederum muss der Verteidigungsminister Boris Pistorius, Sie haben ihn ja gerade schon ein paar Mal erwähnt, um jeden Euro kämpfen. Die Bundeswehr, man kann das so sagen, ist weiterhin massiv unterfinanziert. Welchen Eindruck macht dieses neue deutsche sicherheitspolitische Engagement und militärische Engagement auf Peking?
Also man kann da nur schwierig reinschauen in den Regierungsapparat in China, in diese politische Blackbox. Aber die chinesische Führung hat in den vergangenen Monaten öffentlich tatsächlich mehrfach protestiert gegen diese geplante Durchfahrt der deutschen Fregatte Baden-Württemberg durchs südchinesische Meer zum Beispiel. Der Kernvorwurf lautet immer wieder aus Peking: Ihr habt hier nichts zu suchen, ihr macht das ja im Grunde nur auf Druck der Amerikaner. Diese Vorwürfe werden wir mit Sicherheit in den Monaten noch vermehrt hören, aber ich denke dennoch, dass man Deutschlands Aktivitäten im Indopazifik sozusagen inzwischen in Peking ja zur Kenntnis genommen und auch irgendwie politisch eingepreist hat in die politische Großwetterlage.
Herr Wurzel, Sie haben den Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius eben vergangene Woche auf seiner Asien-Pazifik-Reise begleitet. Sie haben davon ja gerade auch schon berichtet. Wie wird das zunehmende deutsche Engagement in der Region wahrgenommen? Welches Gefühl haben Sie da nach dieser Reise?
Ich hatte das Gefühl, dass es tatsächlich positiv rezipiert wurde. Also eben nicht so, wie es die chinesische Staatsführung immer wieder versucht, weiszumachen, nach dem Motto, ihr Europäer habt hier gar nichts zu suchen, das geht euch alles nichts an. Im Gegenteil, die demokratisch regierten Staaten in der Region, die schätzen das tatsächlich. Also Japan, Südkorea, Taiwan natürlich, aber auch Länder wie die Philippinen, Singapur, selbst ein Land wie Vietnam. Was man dort eben schätzt, ist schlicht und einfach alles, was ein Gegengewicht zur größer werdenden Dominanz Chinas in der Region ist. Und was man dort eben auch sagt, ist, ihr, Deutschland, ihr seid die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Allein dadurch habt ihr eine gewisse Verantwortung und ein gewisses politisches Gewicht. Ihr müsst euch nicht kleiner machen, als ihr seid.
Deutschland verstärkt sein militärisches Engagement im Indopazifik. Einschätzungen dazu waren das von Steffen Wurzel aus unserem Hauptstadtstudio. Von der armen Provinz in die wohlhabenderen Städte, in diese Richtung führte jahrzehntelang der Weg hunderter Millionen Chinesen. Peking, Shanghai, Guangzhou, die boomenden chinesischen Millionenstädte symbolisierten das Wohlstandsversprechen der kommunistischen Partei. Doch inzwischen kehren viele Chinesen den Metropolen wieder den Rücken und versuchen, sich in den kleineren Orten ein neues Leben aufzubauen. Auch weil wirtschaftliche Probleme überall im Land zunehmen. Benjamin Eisel hat in Zentralchina mit Rückkehrern gesprochen.
Liu Jinpeng steht an der Fritteuse und bereitet Hähnchen-Nuggets und Pommes zu. Eine Online-Bestellung, die bald von einem Lieferfahrer abgeholt wird. Sein Laden befindet sich im Stadtzentrum von Linqian, ganz im abgelegenen Westen Anhuis. Der zentralchinesische Landesteil ist relativ arm und bekannt dafür, dass ihn viele verlassen, um in Großstädten Arbeit zu finden. Der 31-jährige studierte Nachrichtentechniker hat selbst einige Jahre in Nanjing und Hefei gearbeitet, Städte mit jeweils rund 10 Millionen Einwohnern. Der Job war nicht so stabil, 3 Monate hatte ich keine Arbeit, so lange hat mein Geld gereicht. Auf lange Sicht wollte ich einfach mehr Stabilität. Ein Freund von mir war schon in der Gastronomie tätig. Dann haben wir uns zusammengetan und ich bin aus Hefei nach Linqian zurückgekehrt, um mein eigenes Geschäft zu starten. Die meisten Menschen würden Linqian irgendwann verlassen, um Geld außerhalb zu verdienen. Hier gäbe es keine großen Firmen, keine guten Jobs. Die einzige Möglichkeit sei, sich selbstständig zu machen, so Liu Jinpeng. Das Geschäft sei hart, aber er komme über die Runden.
Im Laden von Yuling, ein paar Straßen weiter, gibt es schnelles, einfaches Essen auf die Hand. Gekochtes Hühnerfleisch, mariniertes Schwein und Salate. Auch die 49-Jährige ist mit ihrem Mann im Oktober zurück nach Linqiang gezogen, um sich selbstständig zu machen. Mehr als 2 Jahrzehnte haben die beiden in Peking gelebt. Wir haben ganz unterschiedliche Jobs gemacht. Autoreparatur, im Badehaus, im Restaurant gearbeitet. Wir wollten uns nicht weiter damit beschäftigen. Wir haben das mehr als 20 Jahre gemacht. 2 unserer Kinder sind sogar in Peking geboren. Wir hatten wirklich genug davon, diese Arbeit zu machen. Wir wollen uns ausruhen. Noch wirft ihr Laden in Linqiang keinen großen Gewinn ab. Zurück nach Peking möchten sie dennoch nicht. Die kommunistische Staats- und Parteiführung unterteilt die Bevölkerung in Land- und Stadtbewohner. Wer von außerhalb in die Metropolen kommt, hat nicht dieselben Rechte wie gebürtige Städter, weniger Sozialleistungen und eine schlechtere Gesundheitsversorgung. Kinder müssen teilweise auf minderwertige Schulen gehen oder werden bei den Großeltern auf dem Land zurückgelassen. Das Ziel, als Städter eingebürgert zu werden oder eine Wohnung zu kaufen, ist für nur wenige erreichbar. Deswegen kehren die meisten irgendwann in ihre Heimat zurück, so wie die 49-jährige Yuling und ihr Mann. Das Lebenstempo in den Metropolen ist zu schnell, in der Heimat ist es langsamer. Wenn wir mal rechnen, unterm Strich bleibt ähnlich viel übrig. Außerhalb kann man zwar mehr verdienen, aber die Miete ist auch sehr hoch. Nahverkehr, Essen, man gibt viel Geld aus. Ein weiterer Grund für ihre Rückkehr nach Anhui: In den letzten Jahren hätten sie viel weniger Geld verdient in Peking als früher. Das passt ins Bild. Chinas Wirtschaft hat sich seit dem Ende der strikten Null-Covid-Politik nicht so erholt wie erwartet. Verschuldete Kommunen, eine Immobilienkrise und schwache Nachfrage belasten die Konjunktur. Viele junge Leute sind ohne Job. Unterstützung vom Staat gibt es keine. Der Druck ist groß. Selbst viele gut Qualifizierte können sich das teure Stadtleben nicht mehr leisten. Ein kleiner Nachtmarkt neben einer Shopping-Mall in Linqiang. An Essensständen gibt es chinesisches Fastfood, Teigtaschen, gebratenen Tofu und Nudelsuppen. Seit rund einem Jahr steht Ren Wen Wen mit ihrem Mann hier jeden Abend hinter einem kleinen Wagen und verkauft Wraps aus Reisteig, die auf einer heißen Platte gegrillt werden. Die 28-Jährige hat zuvor in der Tech-Metropole Hangzhou in einer Modemall als Model gearbeitet. Natürlich kann man in der großen Stadt mehr verdienen. Manchmal bereue ich auch, dass ich zurückgekommen bin, wenn ich schaue, was die ehemaligen Kollegen für ein Leben dort haben. Das ist schon besser. Aber die Arbeit war so anstrengend, der Druck so groß. Es gab viele Konflikte. Ich war sehr erschöpft. Deswegen bin ich zurückgekehrt. Hier habe ich mehr Freiheit. Auch der frühere Nachrichtentechniker Liu Jinpeng, der heute frittiertes Hühnchen verkauft, fühlt sich freier in seiner Heimat. Und der Lebensstandard in den kleineren Städten komme mittlerweile nahe an die Metropolen heran, so der 31-Jährige. Jetzt ist das Leben hier eigentlich auch gut. Shopping, Restaurants, Wohnen und Verkehr, das ist alles okay. Dazu gibt es sogar einen Vergnügungspark, einen Zoo und Kinos. Die Unterschiede zwischen kleinen und großen Städten sind nicht mehr so groß wie noch vor 10 Jahren.
Von der Stadt zurück in die Provinz in China wächst die Hoffnung auf Wohlstand außerhalb der großen Millionenmetropolen. Benjamin Eisel hat mit Rückkehrern über ihre Motive gesprochen. Von Kreisverkehr zu Kreisverkehr und damit von einem Stau in den nächsten. So sieht der Verkehrstakt in Kenias Hauptstadt Nairobi aus. Oft versuchen Polizisten, das Wirrwarr aus Pkw, Kleinbussen und Motorradtaxis zu ordnen, produzieren damit aber nach Meinung der meisten Kenianer noch mehr Chaos. Vom Chaos profitieren wiederum findige Geschäftsleute. Sie verkaufen auf der Straße alles, von Sonnenbrillen bis zu neuen Wischblättern. Auch Snacks für die zermürbende Wartezeit. Kenia-Korrespondentin Antje Diekans über Geschäfte im ewigen Stau.
Autos schieben sich mal langsam, mal schneller voran. Motorräder fahren in halsbrecherischen Manövern zwischen ihnen durch. Mit Graffiti besprühte Kleinbusse wechseln immer wieder die Spur. Die vielen Kreisverkehre in Nairobis Innenstadt sind nichts für schwache Nerven. Das Chaos wird noch verstärkt durch Händler und Marktstände am Rand. Handyhüllen bietet einer an. Der Lautsprecher plärrt immer wieder das Angebot heraus. Eine für 50 Schilling, umgerechnet etwa 35 Cent. Wer dafür nicht anhalten will, kann auch direkt aus dem Auto kaufen. Händler wie Elias Mwangi schieben sich zwischen die Fahrzeuge. Er verkaufe Fußbälle auf der Mombasa Road, sagt er. Auch Snacks wie Bananen oder Erdnüsse werden für ein paar Schilling in die Autos gereicht. Die Leute werden hungrig, meint eine Verkäuferin, denn schließlich sind sie sehr lange unterwegs. Ein Kollege bietet Wischblätter und anderen Autobedarf an. Eine Gummimatte für den Fußraum hat er sich als eine Art Sonnenschirm über den Kopf gebunden. Für ihn laufen die Geschäfte immer besonders gut, wenn auf den Straßen gar nichts mehr geht, erzählt er. Wir sind vom Stau abhängig, denn dann können wir verkaufen. Für die vielen Autofahrerinnen und Autofahrer in Nairobi ist der Stau an den Kreisverkehren ihre tägliche Geduldsprobe. Ein Weg durch die Innenstadt kann leicht 2 Stunden im Berufsverkehr dauern. Einige würden die Kreisverkehre darum lieber heute als morgen abschaffen. Dieser Fahrer möchte sie durch Fahrspuren in unterschiedlichen Höhen ersetzen. Tatsächlich führt schon eine Straße auf Stelzen quer durch Nairobis Innenstadt. Die Fahrer auf der mautpflichtigen Strecke können auf die anderen, die sich durch die Kreisverkehre quälen, runtergucken. Polizistinnen und Polizisten sollen eigentlich helfen, das Chaos ein bisschen besser in den Griff zu bekommen. Sie stehen fast an jedem Kreisverkehr und regeln, wer gerade weiterfahren darf. Interviews dürfen sie so wie diese Polizistin nicht geben. Sie habe keine Erlaubnis, sagt sie. Die meisten Polizisten wissen auch, dass sie bei den Autofahrern nicht sehr beliebt sind. Die meinen nämlich, dass durch die Polizei alles noch viel länger dauert. Manchmal sind sie nützlich, aber meist sind sie dafür verantwortlich, dass wir ewig hier stehen. Das ärgert die Leute natürlich. Die einzigen, die mittendrin die Ruhe weghaben, sind ein paar Kühe. Ein Masai hat sie auf das Grün eines Kreisverkehrs getrieben. Hier kauen sie unerschütterlich vor sich hin. Diese Kühe in Nairobi fressen alles, meint ein Mann am Straßenrand. Maisbrei, Papier und natürlich Gras. Und so machen sie sich über ein paar Essensreste her, die irgendjemand hier ausgekippt hat. Solche Nervenstärke können vermutlich nur Wiederkäuer in den Kreisverkehren von Nairobi behalten.
Vier Millionen Einwohner gibt es in Nairobi und einen permanenten Verkehrsinfarkt. Kenia-Korrespondentin Antje Diekans über die Folgen. Am Mikrofon dieser Sendung war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.